Herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch allen denen, die jetzt vielleicht neu zu uns gestoßen sind, weil sie Kochtreff-Besucher sind. Ich finde Kochtreffs immer sehr schön und in Waren, wo ich herkomme, mache ich auch monatlich einen Kochtreff und wir kochen zusammen und haben einen Vortrag und es ist einfach köstlich, neue Dinge auszuprobieren und in guter Gemeinschaft miteinander zu essen. Wo ich finde, da schmeckt es viel besser, als wenn man vielleicht so alleine daheim sitzt und in Mühe alles alleine vorbereiten muss. Es gibt auch bezüglich der Ernährung etwas zu sagen, sofern wir Depressionen betrachten. Und das ist ein Bereich, der oft ziemlich unbekannt ist oder auch übersehen wird. Und es kann ein Faktor sein, der Sie gut darin unterstützen kann, dass Ihr Gehirn wieder besser funktioniert, sodass Sie in der Lage sind, Probleme zu bearbeiten oder auch bessere Lösungen zu finden. Deswegen haben wir es mal so genannt, ist dich glücklich. Vielleicht zur Wiederholung einfach nochmal, wenn diese Diagnose Depression gestellt wird, heißt es einfach, dass gewisse Symptome zutreffend sind, aber die Diagnose selber sagt noch nichts darüber, was jetzt nun der beste Behandlungsweg für den Einzelnen ist. Und wenn wir eine langfristige Lösung finden müssen, dann ist es wichtig, dass wir die Ursachen herausfinden und die auch systematisch behandeln. Ein Hauptpunkt ist natürlich, dass ich denke, Verluste spielen eine große Rolle. Wo man Dinge als Verlust erlebt, das kann Gesundheit, das kann Konflikte sein, das kann ein Wegzug sein, das kann ein Todesfall sein, das können auch Sorgen oder Ängste können es sein. Es müssen gar nicht unbedingt Dinge sein, die so offensichtlich passieren, sondern die sie auch gedanklich beschäftigen und mitnehmen. Das ist oft ein wichtiger Punkt und das, was ich heute erwähne, sind wichtige Grundlagen, damit Ihr Körper Ihnen in dieser Krise helfen kann, Probleme anzugehen. Also Depression hat viele, viele Ursachen und die effektivsten Behandlungsansätze richten sich gegen so viele Ursachen wie möglich. Man weiß nicht, ob man vielleicht besonders gut auf Ernährung anspricht oder auf Bewegung. Deswegen ist es gut, wenn man möglichst vieles integriert, was in der Ernährung macht, in der Bewegung, draußen im Sonnenlicht, Musik ist gut. Und dann überlegt, kann ich irgendwie auch mein Problem klären, kann ich Dinge ansprechen, muss ich mir Hilfe suchen. Vieles auf einmal, Wasserbehandlung gibt es auch noch. Und wir haben gesehen, dass es so 10 Hauptkategorien gibt, die eine Rolle spielen können in der Entstehung von Depressionen. Nochmal zur Wiederholung, die Erbanlagen, die Entwicklungsumstände, wie man aufgewachsen ist, können eine Rolle spielen. Der Lebensstil, der Schlaf-Wach-Rhythmus, ist der vielleicht auch außer Balance gekommen? Wenn ich Abhängigkeiten habe, das können auch ungesunde Ernährungsgewohnheiten natürlich sein. Ernährung selber spielt eine Rolle. Seltener, aber kann auch ein Grund sein, ist, dass irgendwie aufgrund von Giften, die vielleicht durch die Ernährung oder durch die Umwelt zu uns gekommen sind, Depressionen auslösen. Soziale Beziehungen und Umstände, das ist der Punkt, den ich meine, es ist der Hauptpunkt. Manchmal kommen Patienten zu mir und sagen, ich frage mich, nebenan steht ein Funkwecker, vielleicht macht der meine Schlafstörung oder vielleicht ist mein Amalgam in den Zähnen Ursache meiner Depression. Und wenn ich aber frage, was passiert in ihrem Leben, erzählen die mir so viel Verluste, dass ich merke, wenn man so viel im Leben erlebt hat, muss man nicht beim Funkwecker gucken und nicht beim Amalgam, sondern da muss man gucken, was passiert im Herzen, was ist das, was einen Menschen bewegt. Also sowas wie Gifte oder Umwelteinflüsse gucke ich erst, wenn ich den Eindruck habe, alles andere ist im Leben okay. Medizinische Faktoren, es gibt auch Erkrankungen, die mit Depressionen einhergehen. Und gerade gestern Abend haben wir über den Frontallappen oder das Frontalhirn gesprochen, wie wir dort die Durchblutung gut aktiv halten können. Bereich Ernährung. Wir müssen sagen, dass es ganz häufig übersehen wird und es dennoch schwerwiegende Auswirkungen haben kann. Auch hier wieder der Punkt, wenn Sie sich entscheiden, aufgrund der leckeren Dinge hier oder auch dessen, was Sie hören, etwas an Ihrer Ernährung zu verändern, dann dauert es oft 7 bis 10 Tage, ehe man einen Unterschied bemerkt. Und wenn man dann weiter diese Ernährung beibehält, tut es sich stetig noch verbessern, sodass man sagt, die optimalen Auswirkungen hat man eigentlich nach 3 bis 6 Monaten. So lange baut sich dieser Effekt sozusagen immer noch auf. Also auch eine Sache, wo man so ein Stück langen Atem braucht. Die Frage, betrifft es mich, woher kann ich das wissen? Wer jetzt regelmäßig so Fertigprodukte zu sich nimmt, die eben oft sehr kalorienhaltig sind, aber wenig Nährstoffe enthalten, kann eine Gefahr sein, weil es oft dann auch zu einer Unterversorgung an dem kommt, was sie wirklich brauchen. Regelmäßiger Fleischverzehr, wir hatten es gestern schon angesprochen, dass Fleisch zum Beispiel Eiweiße und Fette enthält, aber keine Kohlenhydrate, praktisch nicht. Und Kohlenhydrate ist aber das, was unser Gehirn braucht, um zu arbeiten. Und gerade in der Depression ist es ganz wichtig, dass wir unser Gehirn unterstützen, damit es klarer denken kann. Oder Abhängigkeiten vom Zucker, das wäre so, worüber vielleicht manche Frauen oft lachen, wenn man merkt, ich greife gern zur Schokolade und es bleibt dann nicht bei einem Stück. Oder es gibt so Momente, wo man so einen Hyper hat und sagt, oh, was Süßes. Und das passiert tatsächlich, weil bei Depressionen oft der Serotoninspiegel erniedrigt ist und durch den Konsum von Schokolade der tatsächlich erhöht wird und bei uns auch ein Wohlbefinden hervorruft. Und was uns natürlich ein Wohlbefinden macht, dazu greifen wir ja gerne immer wieder hin. Aber wir wissen inzwischen, dass Schokolade nicht die beste Art von Nervennahrung ist, weil es unseren Blutzuckerspiegel sehr ins Schwanken bringt. Und auch wenn der dann minimal nur zu einer Unterzuckerung führt, weil der Körper versucht gegenzusteuern, ist zumindest unsere Denkfähigkeit hier vorne, der Frontallappen, der hohe Denkprozesse, Aufgaben löst, für 4 Stunden ungefähr eingeschränkt in seiner Wirkung. Und das ist natürlich etwas, was weitreichend ist, sodass wir heute auch gucken wollen, wie können Sie Ihren Serotoninspiegel heben, wie können Sie so ein Wohlbefinden erreichen und das mit einem guten sozusagen Schokoladeersatz. Also das Serotonin ist in der Depression meist niedrig. Das kann aufgrund der Ernährung sein oder es kann aber auch sein, weil der niedrig ist, lechzen wir mehr nach der Schokolade. Und manchmal merken Sie vielleicht auch, ich kenne es zumindest von einigen Leuten aus unserem Kochtreff, die sagen, im Winter ist manchmal der Appetit auf Schokolade größer als im Sommer, wo man viele reife Früchte hat und viel Sonnenschein, wo der Serotoninspiegel höher ist und manchmal im Winter so ein bisschen so ein Mangel auftritt. Was kann jetzt eine Ursache sein, warum dieser Neurotransmitter, das Serotonin im Gehirn, niedrig ist? Eine Ursache kann sein, dass wir zu wenig Tryptophan zu uns nehmen. Tryptophan ist eine Aminosäure, aus der das Serotonin gebildet wird. Wenn uns das also so ein bisschen fehlt, dann kann natürlich auch Serotonin schlecht gebildet werden. Ich habe Ihnen hier mal aufgeführt, wo finden Sie Tryptophan? So, wir sehen auch hier wieder Tryptophan-Lieferant, obwohl zum Beispiel Vollmilch ein bisschen Tryptophan enthält. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es als ein eiweißreiches Produkt auch Nachteile geben kann, dass es sauer reagiert im Körper. Sehen wir, dass es im Gegensatz dazu viele gute pflanzliche Quellen gibt. Hier steht Augenbohnen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind so weiße Bohnen, die haben einen schwarzen Punkt. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Auge. Habe ich erst entdeckt, als ich dann mal in einen Asialaden gegangen bin. Hier steht Schwarznüsse, die sind so ein bisschen den Walnüssen verwandt. Mandeln, Sesam, geröstete Kürbiskerne zum Beispiel sehr zu empfehlen und der gemahlene Leinsamen, der wird noch öfter auftauchen. Oder auch Tofu. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat schon mal Tofu gegessen oder was mit Tofu gemacht? Oh, ich sehe, Sie sind sehr fit darin. Es ist also gut, den kann man für alles nutzen. Ist ja ein Produkt aus der Sojabohne und dieses Foto, was Sie hier sehen, ist so eine Art Tofu-Quarkkuchen. Und je nachdem, wie man den würzt oder süß gestaltet, kann dann leckerer Ersatz sein und viel Tryptophan uns liefern. Und vielleicht auch noch eine Sache, wo kann er noch helfen? Es gibt ja einige Frauen, die unter diesem prämenstruellen Syndrom leiden, dass vielleicht so eine Woche vor ihren Tagen die Stimmung absinkt oder man gereizter ist oder niedergeschlagener ist. Und die Forschung versucht, verschiedene Vorschläge zu machen. Es gibt Hinweise, dass vielleicht eine kalziumreichere Ernährung gut ist. Aber auch der Tofu ist sehr gut. Also ich habe gemerkt, wenn man in den Asialaden geht, die machen so ganz frischen Tofu und ich esse guten Tofu, dann verhindert der das sozusagen. Also ein Tryptophanmangel kann eine Ursache sein. Ein anderer Punkt kann sein, dass man auch zu wenige Omega-3-Fettsäuren über die Ernährung zu sich nimmt. Sie kennen es vielleicht aus der Werbung, dass es ja heißt, Omega-3 ist gut für das Gehirn. Wo finden wir es jetzt? Vielleicht vorher mal noch eine ganz erstaunliche Studie. Wir haben zwar dieses Wochenende eher über Depressionen gesprochen, aber es gibt auch die sogenannte bipolare Störung. Und dort ist es so, dass es Zeiten gibt, wo man eine Depression hat. Und dann gibt es Zeiten, wo man eher manisch ist oder hypomanisch. Das heißt, die Leute haben das Gefühl, sie müssen überhaupt nicht schlafen, sind total aktiv, sind gut drauf. Und wenn das zu extrem ist, gehen sie oft über ihre Kräfte oder zeigen ein riskantes Verhalten, sagen, was sie denken. Und es ist sehr schwer, in den Griff zu bekommen, weil wenn man versucht, ihnen Medikamente zu geben, die sie runterdrücken, dass sie wieder in normale Stimmung kommen und man dosiert das nicht so richtig, dann kommen sie schnell in die Depression. Und wenn man versucht, die Depression zu behandeln, Antidepressiva zu geben, Stimmungsaufheller, und man dosiert es nicht richtig, kann sein, dass sie gleich wieder überschießen. Und man hat eine Studie gemacht und hat solchen Patienten mal Omega-3 verabreicht und hat festgestellt, die Patienten hatten längere Zeiten, wo sie wirklich gesund waren, also weder eine Depression hatten, noch so eine überschießende Phase, also hypomanisch oder manisch. Und wenn sie dann in die Depression gekommen sind, war die nicht so schwer und so tief. Und die Forscher, die das entdeckt haben, haben das als einen Meilenstein in der Behandlung bipolarer Störungen genannt. Also das zeigt uns, was Omega-3 verändern kann, auch in der Krankheitsvorbeugung und Bewältigung. Und wer sich jetzt fragt, wie kann ich das denn bekommen, auch diese Menge, die die Patienten in der Studie erhielten, gibt es ein schönes Rezept? Oh, das kommt dann noch. Also erstmal, wo finden wir es generell drin? Leinöl ist eine gute Quelle dafür. Wir haben viel Omega-3 drin. Im Leinsamen, der gemahlen ist oder wenigstens angebrochen. Bei ganzen Leinsamen können wir das Omega-3 nicht aufnehmen. Walnüsse sind eine gute Quelle. Schwarznüsse sind bei uns nicht ganz so gebräuchlich. Die sind halt den Walnüssen verwandt. Weizenkeimöl, Sojaöl, hier taucht auch wieder der Tofu auf. Grüne Sojabohnen, weiß ich nicht, ob das bei Ihnen hier in irgendwelchen Läden erhältlich ist. Das sind praktisch die unausgereiften Sojabohnen, die sind also noch grün und die haben einen hohen Omega-3-Gehalt, während die reifen Sojabohnen eher einen hohen Omega-6-Gehalt haben. In Österreich gibt es das so einfach in der Tiefkühltruhe so eingefroren, wie man auch andere Sachen erhält und kann man das zubereiten. In Deutschland, glaube ich, ist es eher selten auf dem Markt. Habe ich es noch nicht gefunden, vielleicht in Spezialläden. Spinat taucht mit auf und auch Weizenkeime. Unsere Hauptfavoriten, die wir hier empfehlen würden, sind Walnüsse und Leinsamen. Und wenn man eine Vierteltasse Leinsamen malt und eine Vierteltasse Walnüsse, dann ergibt das so eine Art kleine Kompottschüssel. Und wenn man die den Tag über verteilt isst, diese Menge sozusagen, dann entspricht die ungefähr der Dosis, die die Leute in der Studie gekriegt haben, die sich als medizinisch wirksam erwiesen hat. Also man kann das ins Müsli streuen, in den Salat machen, in die Suppe rühren, in den Tee reinmachen, übers Brot. Kann man überall verwenden und die Patienten in unserer stationären Kur kriegen jeden Tag so eine kleine neue Kompottschüssel voll mit diesen Walnüssen gemahlen und Leinsamen gemahlen. Und am Anfang denken manche, oh, wie soll ich das runterkriegen, das soll ich heute alles schaffen zu essen. Aber wenn man zu jeder Mahlzeit so ein bisschen was reinstreut, dann ist es kein Problem. Wer es ein bisschen süß mag, der macht vielleicht noch einen Esslöffel Rohrohrzucker ran. Oder wer sagt, ich bin eher herzhaft, dann kann auch noch zum Beispiel ein bisschen Salz ran machen. Wichtig ist nur, dass Sie den Leinsamen kühl und dunkel lagern und dass Sie den nicht allzu lange im Voraus schroten, weil durch die ungesättigten Fettsäuren der sonst schnell ranzig wird. Also vielleicht so, wenn Sie sagen, ich von der Küchenmaschine her muss ich immer eine bisschen größere Menge mahlen, dann stellen Sie es am besten in den Kühlschrank und ja, nutzen es vielleicht für 2-3 Tage und malen ihn dann am besten wieder neu. Das ist dieses Rezept, was ich Ihnen gerade genannt habe. Ein Esslöffel davon enthält 857 Milligramm Omega-3. Und wenn man so ungefähr 10 Esslöffel nimmt, kommt man so auf 9 Gramm ungefähr. Das wäre das, was in der Studie gegeben wurde. Das wäre praktisch die medizinisch wirksame Dosis. Wer sagt, ich brauche das jetzt nicht als so eine Art Antidepressivum, sondern ich will einfach nur vorbeugen und meinem Körper genügend geben, da reichen auch 2 Esslöffel am Tag. Leinöl ist natürlich ein bisschen konzentrierter, aber oft ist es gut, wir nutzen Dinge so vollständig wie möglich. Eine dritte Ursache kann auch sein, dass man aufgrund der Ernährung einen zu niedrigen Folsäurespiegel hat. Und da ist es oft so, dass Patienten Antidepressiva erhalten und die wirken nicht. Und das kann daran liegen, dass der Folsäurespiegel zu niedrig ist. Wo können wir jetzt genügend Folsäure enthalten? Ich habe das jetzt mal als Beispiel aufgeführt, weil viele sagen, ach, Folsäure ist ja bestimmt irgendwie im Fleisch drin. Folsäure, wir brauchen ungefähr 400 Mikrogramm. Jetzt lesen Sie hier, ein Lendensteak enthält 16 Mikrogramm und 160 Gramm Steak, das ist schon so eine gute doppelte Portion. Sie sehen also, Sie müssten ganz, ganz schön viel Steak essen, um Ihren Folsäurebedarf zu decken. Wenn man dann noch die Nachteile anschaut, die es auf unser Gehirn hat, scheint es also nicht so eine gute Quelle zu sein und uns nicht genügend zu geben. Deswegen möchte ich Ihnen gern andere Dinge noch vorschlagen. Pastinaken enthalten Folsäure, eine Tasse Ananassaft, Orangensaft frisch gepresster, Erdnüsse, Senfgemüse, Spinat, weiße Bohnen, Okraschoten kennt man hier vielleicht nicht so häufig, weiß ich nicht, ob es bei ihm auf dem Markt angeboten wird. Linsen, recht hoch, und diese Augenbohnen, die wir vorhin schon mal hatten, sind ganz oben. Also viele Hülsenfrüchte sind sehr wertvoll. Und wenn Sie mal fragen, was vielleicht Ihre Großeltern gegessen haben, dann haben die oft im Winter Eintöpfe gegessen und da waren Bohnen drinnen und verschiedene Dinge und sie haben viel davon zu sich genommen. Und das ist ein Problem, dass wir es heute selten haben und tatsächlich es zum Folsäuremangel kommt. Wenn Sie vielleicht überlegen, wie oft machen Sie was mit Bohnen, wie oft machen Sie was mit Linsen. Deswegen ist es vielleicht auch eine gute Idee zu sagen, also für mich ist, ich finde es manchmal aufwendig mit den Hülsenfrüchten, die müssen richtig gekocht werden, damit sie keine Blähungen machen, dass ich sie im Schnellkochtopf koche. Ich koche gleich eine große Menge, so viel da reingeht. Und dann fülle ich die mir ab in kleine Portionen und friere die mir ein. Und wenn man mal sagt, oh, jetzt Kürbiszeit, ich mache eine Kürbissuppe, ach, dann hole ich gleich die Kichererbsen oder vielleicht die Augenbohnen aus der Tiefkühltruhe, hau die noch gefroren mit in die Suppe, tauen ja auf durch die warme Suppe und Sie haben eine gute Beilage in der Suppe. Und viele Leute merken es gar nicht oder fragen, ja, was ist denn das in der Suppe? Und es ist gut für den Geschmack und Sie haben gleich da was mit drin. Oder ein paar Kidneybohnen in der Tomatensoße, macht manchmal auch so einen Geschmack, man beißt mal auf was. Oder bei den Linsen, Sie kennen vielleicht auch die kleinen roten Linsen. Das sind welche, die müssen Sie weder vorweichen, noch groß irgendwie Wasser abgießen. Die kann man gut zum Eintopf mit reingeben oder wenn Sie irgendwas an Gemüse vielleicht kochen. Nach 10 Minuten bis Viertelstunde zerfallen die regelrecht und machen den Eintopf schön sämig. Und manchmal fragen andere, ja, womit hast du das jetzt angedickt? Und man kann sagen, das sind einfach die roten Linsen, die sind zerfallen und die haben ihnen einen schönen Eintopf gemacht und haben ihnen noch Folsäure geliefert. Also man kann es sich ruhig ein bisschen einfach machen. Eine Sache, die ich gern auch noch erwähnen möchte, ist Arteriosklerose als Ursache für Minischlaganfälle oder auch koronare Herzkrankheit. Das heißt, dass aufgrund der Ernährung und oft auch einer zu eiweiß- und fettreichen Ernährung die Gefäße sozusagen, wir sagen immer verkalken, es gibt Anlagerungen und die Durchblutung wird gestört. Und durch unseren Lebensstil ist das schon so normal geworden, dass wenn jemand, der vielleicht Anfang 50 ist, mal eine Aufnahme machen lässt von seinem Gehirn, der Radiologe diese Mini-Schlaganfälle im Kopf gar nicht mehr ausliest. Also auf Ihrem MRT oder was Sie dann als Befund vom Radiologen kriegen, erwähnt er das gar nicht, weil das so normal ist und bei ganz, ganz vielen deutschen Bundesbürgern auftritt. Das heißt, das sind so Mini-Schlaganfälle, wo es kleine Durchblutungsstörungen in verschiedenen Bereichen des Gehirns gibt, die für sie sich aber im Alltag erstmal so nicht auswirken. Aber besonders, wenn die im Bereich des Frontallappens liegen, wo unser Wille ist und unsere Entscheidungsfreudigkeit, unsere Moral, dann kann das eher zu Depressionen führen, weil wir gesehen haben, weniger Durchblutung hier vorn kann auch Depressionen begünstigen. Die Frage ist natürlich, wie kommt es jetzt dazu? Und zwar hat man eine Untersuchung gemacht, ein Forscher, der sich sehr beschäftigt hat, es gibt ja zum Beispiel diesen Begriff des Cholesterins, was so oft in aller Munde ist, Bruce Taylor in New York hat eine Forschungsgruppe gehabt und er hat gesagt, ich möchte doch mal gucken, wie wirkt sich zum Beispiel das Cholesterin auf die Arterien aus. Und er hatte so ein paar Affen und Hasen und hat den Cholesterin gefüttert und hat einfach beobachtet, wie verändern sich die Gefäße. Und er wusste zwar, Cholesterin ist jetzt nicht so gut, aber er war sehr, sehr erstaunt, als er entdeckte, dass innerhalb kürzester Zeit diese Tiere eine, ich will mal sagen, galoppierende Arteriosklerose entwickelten, wie schnell sich die Gefäße zusetzten. Und ich glaube, innerhalb kürzester Zeit starben die Tiere sogar. Und er war schockiert und dachte, wie gefährlich. Und dann hat er überlegt, okay, was war das jetzt für Cholesterin? Und ihm fiel ein, ja, das war in so einem Eimer gewesen. Der Eimer stand da auch schon eine Weile im Labor rum. Und das Cholesterin war auch schon so ein bisschen dunkler gewesen. Und dann hat er gesagt, na gut, das war ja schon älteres Cholesterin, das stand schon lange an der Luft. Wie sieht es denn aus, wenn wir den Cholesterin füttern, was nicht der Luft ausgesetzt war, also nicht oxidiert war? Und dann hat er seinen Hasen und Affen Cholesterin gefüttert, was nicht der Luft ausgesetzt war. Und es haben sich keine negativen Wirkungen gezeigt. Es begann keine Arteriosklerose und Gefäße haben sich auch nicht zugesetzt. Und das hat die Forschung sehr erstaunt und hat auch so Antworten auf ein paar Fragen gegeben. Man hatte nämlich festgestellt, dass manchmal, wenn Kleinkinder oder Babys sterben an plötzlichem Kindstod oder unerklärlichen Ursachen, hat man manchmal eine Obduktion gemacht und hat festgestellt, dass schon in den Arterien dieser Babys so fettige Streifen zu sehen sind, die so darauf hindeuten, dass da zu viel Fett im Blut ist, dass da wie schon eine beginnende Arteriosklerose ist, obwohl die ja noch so neu geboren sind. Und man hat sich gefragt, wie kommt das? Nun wissen Sie ja, einige Mütter stillen, einige geben Milch. Jetzt ist so die Frage, die stillenden Mütter ernähren sich vielleicht auch nicht immer so gesund oder haben manchmal einen hohen Cholesterinspiegel. Was würden Sie denn jetzt sagen, welche Babys sind denn die gewesen, die so diese fettigen Streifen eher hatten? Waren es die gestillten Babys oder waren es die, die die Milch sozusagen von den Kühen bekommen haben? So, gibt unterschiedliche Meinungen. Einige sagen, die Kuhmilch macht die fettigen Streifen, die anderen sagen, die gestillt wurden. Die Kuhmilch, genau, die Kuhmilch, die kommt ja erst an die Luft, dann wird sie oft auch durch diese Apparaturen, wo gemelkt wird, nochmal schön aufgeschlagen oder bewegt, ist also der Luft ausgesetzt. Und wir haben gesagt, eine Mutter, die stillt, kann ja vielleicht auch einen hohen Cholesterinspiegel haben. Aber wie bekommt das Baby die Muttermilch? Direkt an der Brust, das heißt, diese Muttermilch ist nicht der Luft ausgesetzt. Und damit ist das Cholesterin in der Muttermilch nicht oxidiert, also nicht der Luft ausgesetzt und hat deswegen keinen Schaden auf das Baby. Weil wir gesehen haben, Cholesterin, was nicht der Luft ausgesetzt ist, schadet uns nicht. Und die Kuhmilch, die vielleicht manchmal weniger Cholesterin enthält, aber der Luft ausgesetzt ist, hat praktisch oxidiertes Cholesterin, was dem Kind schaden kann. So, wenn Sie sagen, ich brauche unbedingt meine Kuhmilch, aber ich will das Cholesterin vermeiden, was mir schadet, dann ist es am besten, ans Euter der Kuh zu gehen, um zu sagen, jetzt war es nicht der Luft ausgesetzt. Das macht also schon einen großen Unterschied. Und dann hat er mal untersucht und hat gesagt, naja, wir können ja einfach mal schauen, was sind denn so Nahrungsmittel, die vielleicht schädlich sind, die schnell zur Arteriosklerose führen. Und er hat da seinen Äffchen verschiedene Nahrungsmittel gefüttert und hat gezählt, wie viele tote Zellen findet er in der Aorta innerhalb von 24 Stunden. Und anhand dessen hat er so eine Liste aufgestellt, was ist so das Schädlichste, was kommt als Zweitmeistes, Drittmeistes, was hat sich sozusagen für die Affenaortas als am gefährlichsten erwiesen. Was schätzen Sie, was hat er so rausgefunden, was war am gefährlichsten? Zucker spielt mit einer Rolle. Genau. Noch Vermutungen? Wir gucken mal, also am schädlichsten wirkten erstens so Kombinationen tatsächlich aus Zucker verbunden mit Milch und Ei, weil alles wird schön aufgeschlagen, auch das Ei mit seinem Cholesterin, die Milch noch dazu und der Zucker ergeben so eine spezielle Mischung. Das hat er gezählt, da sind die meisten Zellen in der Affenaorta sozusagen gestorben. Das war am gefährlichsten. Dann so Pfannkuchenmixturen, war vor einigen Jahren, glaube ich, noch nicht so häufig bei uns in Deutschland, wird jetzt immer häufiger. Woraus bestehen Pfannkuchenmixturen? Genau, man hat auch wieder Eier oft viel, ja, ein bisschen Zucker, ein bisschen Mehl. Und Mixtur heißt ja, das wird alles ja ganz fein. Das Ei, was in den Mixturen ist, ist ja so ein bisschen wie zerstaubt und richtig schön klein gemacht, sodass praktisch von allen Seiten die Luft angreifen kann, sodass das Cholesterin oxidiert. Dann kam der Parmesan. Sie können sich vielleicht erinnern, meistens in Deutschland kauft man den Parmesan schon ganz fein gerieben. Ja, der ist schon fertig. Und dieses ganz fein geriebene zeigt, dass viel Luft daran kann und dadurch das Cholesterin umso mehr oxidiert. Und Schmalz ist so ungefähr wie der Parmesan. Das sind also Dinge, die genau, oder wo wir annehmen, wenn sie schädlich sind für die Affenaortas, dass es auch Dinge sind, die uns schaden können. Wichtig ist natürlich für unser Gehirn natürlich auch, dass wir B-Vitamine erhalten. Im Zusammenhang mit Depressionen sehen wir, dass vor allem das Vitamin B12 gut ist für die Nerventätigkeit. Es lohnt sich also, das ab und an mal überprüfen zu lassen. Auch wenn man es oft nachsagt, dass es vielleicht den rein pflanzlich Ernährenden fehlt, bestätigen unsere Untersuchungen, die wir so bei unseren stationären Depressionskuren gemacht haben, dass es weit verbreitet ist. Und gerade bei Depressiven, wir hatten viele Gemischtköstler, die einen hohen Vitamin B12-Mangel hatten. Es gibt jetzt schon manchmal Nahrungsmittel, wo einfach B12 angereichert ist. Bei einer pflanzlichen Ernährung vermutet man ja, auch B12 kann man bekommen, wenn man so natürliche Produkte verwendet. Und es gibt auch einige Menschen, die haben so einen, vom Übergang im Darm gibt es so eine Klappe und es gibt auch im Darm, wo B12 gebildet wird, aber in einem Bereich, wo man es eigentlich nicht aufnimmt. Aber wenn es Störungen mit dieser Klappe gibt, dann kann das von dem Bereich, wo es gebildet wird, zurückgehen in den Bereich, wo sie es aufnehmen können, nämlich in den Dünndarm, sodass es Leute gibt, die aufgrund scheinbar dieses Klappendefekts auch über ihren eigenen Darm B12 aufnehmen. Aber auch da spielt Stress eine große Rolle. Vitamin B6, das ist vielleicht so das, wo wir sagen, das gibt es etliche Quellen zu nennen. Wenn Sie es hier mal sehen, in Paprika, in Avocado, Linsen tauchen wieder auf, Walnüsse, Bananen, Sesam, Sonnenblumen, Artischocken, Knoblauch. Wenn man sagt, ich ernähre mich gut mit schönem Gemüse, Hülsenfrüchten oder auch dem Obst, dürfte es daran sozusagen keinen Mangel geben. Natürlich ist ein Mangel manchmal auch Folge der Depression. Wir haben schon darüber gesprochen, dass bei Depressionen auch Appetitlosigkeit oft auftreten kann, sodass es automatisch zum Gewichtsverlust kommt. Oder einige, die Essstörungen haben, zum Beispiel eine ausgeprägte Magersucht, oft eben nicht überhaupt die Nährstoffe erhalten, die sie brauchen. Und man festgestellt hat, wenn man Menschen untersucht, was verzehren die so, sie oft einen Mangel hatten an wenigstens einem wichtigen Vitalstoff. Das zeigt uns, wie wichtig auch eine ausgewogene, eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn man sich nicht gut fühlt oder in der Depression ist oder auch viele Probleme hat, die man wälzt, dass man oft dann in der Ernährung nicht mehr so genau hinschaut. Na, jetzt muss ich was essen, mach mal halt schnell was oder lasse ich es mal aus oder nehme ich lieber was, was nicht so viel Aufwand macht, was oft automatisch dazu führt, dass man diese wertvollen Nährstoffe nicht so erhält. Grundsätzlich vielleicht noch so ein Tipp für diejenigen, die sagen, mein Blut, also auch Übergewicht kann natürlich eine Ursache mit sein, die sagen, ich möchte wissen, wie kann ich jetzt so eine gesunde Balance halten? Und ich denke, das haben Sie hier schon auch gehört, dass es sinnvoll ist, dass man keine Zwischenmahlzeiten hat und zwischen den Mahlzeiten nur Wasser trinkt, dass man ein sehr gutes Frühstück hat, dann ein, ich sage jetzt mal, normales Mittagessen und nur eine leichte Abendmahlzeit oder wer Gewicht verlieren will, diese auslässt. Dass es wichtig ist, dass man so diese Industriezucker, Streichfette, fette Nahrungsmittel reduziert und wirklich vermehrt so diese natürlichen Produkte genießt, wie Gemüse oder Obst. Und Sie merken ja manchmal schon, bis man so eine Möhre gekaut hat, merkt man es manchmal schon im Kiefer, weil man es gar nicht mehr so gewohnt ist, so viel zu kauen oder so hart zu beißen. Und man hat auch das Gefühl, naja, jetzt bin ich erstmal so ein bisschen gesättigt von der Möhre, weil die so viele Ballaststoffe hat. Und tatsächlich ist es so, dass das auch Nahrungsmittel sind, wo man beliebig essen kann. Ich kenne niemanden, der eine Brokkolisucht entwickelt hat oder der immer an seiner Möhre hängen muss, weil man merkt, das sind natürliche Dinge. Ja? Da ist keine Gefahr, dass man sagt, oh, da überesse ich mich jetzt, wenn ich die so im natürlichen Zustand zu mir nehme. Das ist also ein Bereich, wo selbst jemand, der abnehmen möchte, frei auswählen kann und sagen kann, ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich jetzt zu viel von diesem Gemüse gegessen habe. Und so eine Art Ausdauertraining, sei es in flottes Gehen, in Walken, in Fahrradfahren, ist immer ganz hilfreich. Eine Studie zeigte, dass ein erheblicher Prozentsatz von Depressiven in der Ernährungscheckliste bei mindestens einem Vitalstoff täglich weniger als die empfohlene Mindestmenge verzehrte. Deswegen ist es wichtig, auf einige Punkte zu achten. Zuvor noch kurz eine Anmerkung, wir hatten es schon mal angesprochen mit dem hohen Quecksilberspiegel. Wie ist die Nahrung, die ich sozusagen aufnehme? Quecksilber ist da eigentlich die höchste Gefahr, sofern man Depressionen auch betrachtet. Es gibt manchmal so Kräuter oder Vitamine so aus Fernost, die aufgrund von Transport und Umständen vielleicht ein bisschen belastet sind. Die Fische, die ich hier aufgezählt habe, sind alles Fische, die eine hohe Quecksilberbelastung haben. Und selbst das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt, dass schwangere und stillende Frauen den Verzehr von Fischen einschränken sollten, die für ihre hohe Quecksilberbelastung bekannt sind. Grundsätzlich ist es vielleicht so noch zu wissen, diese Fische hier, die hoch quecksilberbelastet sind, sind oft große Fische, die sich oft auch von kleineren Fischen ernähren. Und wenn kleinere Fische schon ein bisschen Quecksilber haben und der große Fisch isst viele der kleineren Fische, ist bei ihm halt das Quecksilber noch konzentrierter. Und oft wird ja in den Nachrichten berichtet, wie schadstoffbelastet unser Gemüse oder unser Obst sind. Und dann macht man sich Sorgen und manche sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich noch Obst und Gemüse kaufen soll. Das ist ja alles so belastet. Natürlich ist es schön, wenn man den eigenen Garten hat oder wenn man sagt, ich kann sicher sein, aus welcher Hand es kommt. Aber was wir bedenken müssen, das Obst und Gemüse, was wir sozusagen essen, ist ja die Grundlage auch von Fischen oder Kühen oder anderem, die das essen. Und die müssen ziemlich viel davon essen, damit sie ihr Fett oder ihr Fleisch produzieren können, sodass wir sagen können, die Belastung der Glieder in der Nahrungskette, die weiter hinten kommen, ist viel höher. Also je weiter vorne wir in der Nahrungskette sind, umso weniger Sorgen müssen wir uns machen, je natürlicher wir essen. Weil zum Beispiel das Omega-3 gewinnen diese großen Raubfische auch einfach aus den Seealgen, beziehungsweise die kleinen Fische fressen die Seealgen im Kaltwasser und dann werden die kleineren Fische, die schon ein bisschen Omega-3 eingelagert haben, aber auch ein bisschen Quecksilber von den Seealgen, von diesen großen Fischen gegessen und so bekommen die großen Fische ihr Omega-3. Und dann denken wir, wir müssen die essen wegen dem Omega-3, aber in Wirklichkeit haben sie auch viel Quecksilber. So, die Sorge muss nicht so groß sein, wenn wir weit vorne in der Nahrungsmittelkette stehen. Zusammenfassend also möchte ich Sie ermutigen, so natürlich wie möglich zu essen. Tryptophan, haben wir gesagt, sind Linsen, Hülsenfrüchte, Tofu, Omega-3, vor allem die Walnüsse und der Leinsamen. Und viel natürliche Kohlenhydrate, die Sie gut sättigen. Wenn Sie feststellen, oh, ich habe da so eine Abhängigkeit von ungesunden Nahrungsmitteln, da komme ich irgendwie nicht so richtig los, zu gucken, wie kann ich das überwinden, finde ich vielleicht auch ein paar schöne Früchte, die manchmal ganz süß schmecken, die so meinen Hunger darauf stillen. Und was sind Dinge, die vielleicht sehr belastet sind, dass ich die eher weglasse. Das ist so die Hauptempfehlung. Ich möchte Ihnen Mut machen, das ruhig auszuprobieren. Auch von den Rezepten, die Sie heute sehen werden, ist vieles genau nach diesen Kriterien mit Omega-3, mit Tryptophan, besonders mal auf diese Inhaltsstoffe zugeschnitten, um zu sagen, das kann mich stärken. Und einige Menschen werden besonders sensibel darauf reagieren, für die ist es eine große Hilfe. Andere vertragen vielleicht mehr oder weniger und registrieren diese Schwankungen in ihrem Körper nicht so. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie gute Dinge für sich entdecken, wo Sie sagen, das schmeckt mir, das esse ich gerne, das tut mir gut, weil das so die Empfehlungen sind, damit unser Körper und unser Geist gut, wie soll ich sagen, funktionieren kann, können wir sagen, und wir uns wohlfühlen.